Welcome for another small episode of our It's a Life podcast. Today we are talking to the European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, and we have two experts here to talk about cybersecurity from a EU perspective. We have Dimitra Liveri and we also have Claude Blondeau, both from ENISA. So happy for you both to be here.
Thank you so much for the invitation. It's the third time that ENISA is here present at ITSA, so it's a delight that we will also participate in this podcast.
Yeah, thanks a lot. And it's great to see like so many people post-COVID.
So the first question is about the EU Cybersecurity Month, which is this month in October, and it's also the 10-year anniversary of the Cybersecurity Month. And for this year, the topic or the focus is on ransomware and phishing. What are ENISA's activities to support member states to secure their e-government?
So, the European Cybersecurity Month is a pan-European awareness campaign which has every year a different thematic, and we focus on different target audiences. This year, apart from the two themes, phishing and ransomware, we are focusing on professionals. Professionals agnostic of sector, so SMEs, operators of essential services, public sector officials who need to include as a part of their culture and inherent behavior, click or not to click. So we collaborate massively with the national coordinators, so the national cybersecurity authorities that are in charge of the national campaigns, because Cybersecurity Month is also run in each of the 27 member states, and themselves they organize activity specifically for the public, but also internally for the public servants. So what we do is that we provide the material, we provide translated information so that the information is diffused, and together with the member states we have a calendar of activities in all the EU member states which actually explain and give more information on the topics that we have for the campaign. ENISA overall has launched an activity on a massive activity on raising awareness on cybersecurity and on good practices. So apart from ECSM, we have also launched this year the concept of the campaigns for operators of essential services, focusing specifically on the needs of the critical sectors. We have run a campaign for the energy sector, specifically for the transmission service operators, and also for the healthcare sector, meaning hospitals, medical clinics, all the different partners in the ecosystem, so that eventually we try to minimize the incidents that have as a root cause human behavior.
From ENISA's perspective, what are the most common cyber threats facing state authorities of EU member states?
So, first of all, just to let you know that ENISA will publish in the coming weeks the 2022 ENISA threat landscape. I cannot give you hints of the top threats, I'm sorry. But just to give you a bit of history, we are collecting data based on incidents that have been reported, incidents that are reported to ENISA by the national authorities. And e-government is one of the sectors where the incidents are reported. Some of the known suspects is, of course, social engineering and phishing, information, misinformation, disinformation, but also we see again malware and ransomware being of one of the threats that are very often met. So based on this information, ENISA reformulates their awareness campaigns, but also other activities to inform, to educate, to train the professionals so that eventually we will see again less incidents taking place in the sector.
What is the European Union cybersecurity certification?
Yeah, so just to continue maybe on Dimitra topic, we also have in awareness raising certification. It's not a threat, but it's a need to build trust on the European market on ICT solutions, so products, services and processes. So ENISA is building European certification schemes. So we do it replying to the Commission request. And right now we have three certification scheme under development. EUCC, which is common criteria, focusing on ICT products. It takes the existing common criteria schemes. It is built on it as new things, of course, but it takes from long history of certification. So hopefully this schemes is out early 2023, and the ecosystem will start to get ready. They already started. But now the CABs, the evaluators, will be able to start being doing the job to be authorized and finally certify solutions. And two other schemes are the EUCS on cloud services. So this is undergoing a first draft, is being reviewed right now. And the last scheme is on 5G. So started last year, and right now we are finalizing the first stage, which is doing the gap analysis with what already exists in terms of standardization or certification in 5G. And the second part will be to work on the scheme, because we can see there is some part that could be taken from EUCC. It could be extension profile from it. So this new work will start soon. And ENISA really has a role in creating the scheme, in supporting the ecosystem to adopt it. And this we do it through guidance, technical documents, but we do it through awareness raising campaigns. We will also have a website, and this website will also help the community. When I say the community, I also want to say the people who are going to be certified, hopefully. And SMEs, it's a big challenge for SMEs, because certification is lots of resources, it's a long process. So this platform, it's one-stop shop for certification, will be allow to showcase certificates, products, services that are trusted solution at the EU level. And this is also an undergoing project, and ENISA is here for that. Here also to help the national cybersecurity authorities, because they are the one that going to certify. ENISA is not going to certify. So it's all the member states that have the responsibility to carry on the certification at their level.
Okay, thank you. One last question regarding the NIS2 directive. How will the NIS2 directive lead to more secure digital communication?
So the NIS2 directive is extending the list of critical services of operators of essential services, and eventually the aim, since more communication services are included, like postal services, etc., so the aim is to secure the most critical infrastructure. The most critical infrastructure has been designated to be energy sector and communications, telecommunications sector. So we aim at making more cybersecurity, somehow adopting cybersecure measures throughout the entire scale, the entire stack of the communications, the telecommunications services. The main aims of NIS2, the main challenges, main aims actually are, apart from extending the scope, is of course to ensure that the operators adopt cybersecurity measures, that they conduct a risk assessment before implementing these measures, to inform the national competent authorities about cybersecurity incidents which might have a significant impact to their services. And this time, for the first time, we see the notion of the sanctions that is imposed, following mostly the paradigm coming from GDPR. So NIS Directive 1 was at the beginning. We see that there is more need for, I don't want to say legislative approach, but there is more need to understand which are the critical assets that we have at the national level, at the European level as well. So this is why the NIS 2 is on the way.
Welcome to another episode of our podcast live from ITSA. And we are happy to welcome Niklas Prask, Managing Director of PointShub Sweden. Welcome to our podcast.
Thank you very much.
Let's start with our first question. Niklas, why is ID management and authentication a necessary requirement for secure digital communication?
Well, I think ID management and knowing who the user is kind of crucial and the base for all security, not only for digital communication, but in everything about security. Because if you don't know who the user is, the person you're talking to, the person you're providing you with information, so forth, you can't really trust what you are getting. And if you're talking more digital, you actually don't have the physical meeting that we have now in front of you. And can you really trust that you're speaking? We see a lot of security vulnerabilities and threats and hijacks from people pretending to be someone that they're actually not, and you think you're communicating with. So it's really the key for security in all areas. So security starts with identity, I should say.
Okay.
Now, the next question is IT security a hindrance for progress in digital communication?
Well, it can definitely be. Our idea is to have security should be simplified and easy for the end user. It has to be user-centric. But we can really see the frustration a lot of users that security is blocking them and not enabling them for being productive. So having security being successful, you really have to focus on the end user experience, and simplify the experience. So security should be silent in the back end, transparent, and just be there.
So you being from Sweden and this being a German trade fair, there is a big difference or a contrast between how digital the Swedish state is and how digital the German state is not. So why do you think bureaucracy is so much more digital in Sweden than in Germany?
How many hours do we have? Well, in all honesty, it's actually started in the early 90s in Sweden, because we had a concept from the government that every company could buy PCs at home for their employees with tax reliefs. So we had a lot of boom with a lot of PCs in every home, and companies thought, oh, how can we use this? Our employees have PCs at home that they could actually start working with, and also governmental. And parallel with that, the banks initiated also, oh, let's use those PCs to do online banking, because then we can save money on our local offices and provide it with hardware tokens for proving the identity. And out of that, I think that's actually where it all started. Out of, comes out, you need more bandwidth, so fiber is developed much quicker. You have a matureness around all the citizens of using security and having that, and starting to be online. And in parallel with that, we also moved away from cash. So today I think it's 95-90% is all digital money in Sweden as well today, and also similar in the other Nordic countries. But I think you can really relate it back to the early 90s, where this home PCS concept was starting, which was a really good thing.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Dein digitales Ich, der Zukunftspodcast Bürgerkommunikation, live von der ITSA am Tag 2. Und wir heißen ganz herzlich willkommen hier bei uns Markus Schafrin vom ECO. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und guten Tag.
Ja, lassen Sie uns gleich einsteigen mit der ersten Frage. Es geht ja rund um das Thema Bürgerkommunikation, und ein Aspekt ist sozusagen der Online-Personalausweis. Deswegen ein bisschen ketzerisch gefragt, warum ist aus Ihrer Sicht der EPA so krachend gescheitert?
Ja, da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe selber vor einigen Jahren, wo ich einen neuen Personalausweis bekommen habe, ging es damals auch um die elektronische Ausweisfunktion. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass die Beamtin dort hinterm Schalter gesagt hat, das brauchen Sie nicht, nehmen Sie das ja nicht, können Sie eh nichts mit anfangen. Und ich glaube, da sieht man schon das ganze Dilemma, neben diesem klassischen Henne-Ei-Problem. Das heißt also, welche Angebote stehen mir eigentlich zur Verfügung, insbesondere bei Behörden, weil das wäre ja was, was die Bürger insbesondere interessieren würden, dass damit vielleicht die Steuererklärung einfacher wird oder das Ummelden des Autos oder ähnliche Dinge, als aber auch dann das Angebot. Und dann hat man, glaube ich, auch kommunikative Probleme gemacht kommunikativ einiges falsch gemacht. Also so etwas muss man dann schon wirklich auch mit einer entsprechenden Kampagne kommunikativ begleiten und auch sowohl den Bürgern als aber auch dann den Anbietern der entsprechenden Dienste, wo man das dann einsetzen kann, klar machen, warum man das nutzen soll. Ne? Und ich glaube, wir wollen es immer besonders sicher in Deutschland machen und vergessen dann aber so ein bisschen auch die Leichtigkeit der Anwendung. Und dann geht sowas halt auch schon mal in die Brüche.
Jetzt wird ja von staatlicher Seite neuer Anlauf gewagt, also das Thema digitale Identität ist wieder Teil des politischen Willens. Was sind denn da die größten Herausforderungen für eine staatliche digitale Identität?
Also für den Bürger ist sicherlich, aber auch für die Unternehmen natürlich, das A und O ist natürlich das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Also das muss natürlich gegeben sein. Also da gibt es, glaube ich, auch keine zweite Meinung drüber, dass das entsprechend sicher sein muss. Gleichzeitig muss aber natürlich auch wieder die Anwendung so gemacht sein, dass man da möglichst viele Dienste mit nutzen kann. Ich glaube, die Unternehmen stehen dann vielleicht, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, vor technischen Herausforderungen, wie sie sowas implementieren müssten, gegebenenfalls auch noch rechtliche Aspekte, wo sie Unterstützung bräuchten. Und auch da wieder, sie müssen, wie sie das früher im klassischen E-Commerce hatten, da hieß es auch am Anfang, naja, warum soll ich mir dieses Zahlungssystem zulegen? Ich kann ja in keinem Shop einkaufen damit. Ne? Und wenn sie es nicht schaffen, auch wirklich eine, sagen wir mal, eine Killer-Anwendung dahinter zu packen, ne? Wo dann wirklich der Bürger auch sagen würde, wow, das bringt mir ja wirklich was, dann werden sie da auch keine Akzeptanz haben. Und dass das durchaus funktioniert, haben wir, glaube ich, in der Pandemie ganz gut gesehen. Stichwort nämlich digitaler Impfausweis. Auf einmal war das machbar, auf einmal ging das und auch recht flott. Und man braucht nur halt diese eine Killer-Anwendung dafür.
Jetzt wären auf dem Weg zu einem wirklich digital funktionierenden Staat sind ja einige Sachen, die wir dafür auf jeden Fall noch brauchen. Man nennt immer da zum Beispiel das Once-Only-Prinzip, also dass man nicht ständig jedes Mal die gleichen Daten immer noch mal angeben muss. Dann auch das Stichwort Bürger-ID, also dass man mal so eine Kennnummer hat, wo dann dahinter auch diese ganzen Daten verfügbar sind, dass die sich abgerufen werden können von den Behörden und dann eben auch das Problem oder die Möglichkeit, dass man an einer Stelle digital mal so ein Verwaltungsportal hat, dann ist es egal, ob man jetzt zum Kreis, Kommune oder Bund ist, dass man alle Verwaltungsdienstleistungen da abrufen kann. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin? Ist das wirklich realistisch, dass wir diese Sachen alle gefixt kriegen und dass wir wirklich ein digitaler Staat werden können?
Ich sag mal optimistisch, ja, wir können das hinbekommen. Aber wir haben das beim ECO auch im Frühjahr diesen Jahres in Form einer Studie zum Thema Security und digitale Identitäten in einer digitalisierten Welt auch befragt, sowohl Bürger als auch Unternehmen. Und natürlich, die Bürger wünschen sich sogar, dass sie eine zentrale Identität haben, mit dem sie möglichst alles machen können. Wie ganz wichtig, auch wieder neben dem Thema Sicherheit natürlich auch, wo ist die denn gespeichert oder welcher dritten Partei vertraue ich da? Und da kam natürlich auch deutlich heraus, dass man natürlich einen deutschen oder zumindest europäischen Standort und möglichst einer staatlichen oder staatlich ähnlichen Institution am meisten vertrauen würde. Und vielleicht als mögliche Anwendung, womit man das Thema wirklich richtig gut anschieben könnte, ist nämlich das Thema Mobilität.
das wissen wir alle, dass das Thema ja mit Hochdruck angegangen werden soll. Und wenn Sie jetzt mal angefangen von der Elektromobilität, den ganzen Autos, aber auch Bahntickets, ÖPNV-Tickets und auch die ganzen Verleiher mit irgendwelchen E-Scootern und. Auch da herrscht ja ein totaler Wildwuchs. Ne? Also mal brauchen Sie vielleicht eine App, dann brauchen Sie wieder eine Karte, um irgendwo Strom zu laden und. Das wäre eigentlich die prädestinierte Anwendung, eine Identität für alle Anwendungen. Und dann hätte man auch wirklich etwas, womit man den Bürger locken könnte. Und ja, dazu müssten halt nur alle an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, dann wie immer die Herausforderung.
Ich hoffe, dass wir dieser Herausforderung gerecht werden. Auf jeden Fall ist jetzt so ein bisschen mehr Stimmung dahinter, glaube ich auch, und politischer Wille. Ja, vielen Dank, ja. Herr Schaffrin, vielen Dank bei zweiter Tag Itza. Und ja, vielen Dank für den Input vom ECO.